Filmsnacks, der Podcast für chipsfressende Klugscheißer, für die selbst eine fehlende Wimper im Gegenschuss noch ein harter Filmfehler ist. Die selbsternannten Filmexperten Dirksen und Matzen, deren Lieblingsfilme Spice Girls der Film, Judge Dredd und Kindergarten Cop wie Doktortitel ihre akademisch angehauchten Lebensläufe zieren. Echt jetzt, Jungs? Aber jetzt erstmal viel Spaß mit Filmsnacks. Der Podcast mit Dirksen und Matzen.
Es ist wieder soweit. Ja, so fängt man doch schon richtig an. Sascha, es ist schon wieder soweit. Oder sollte man sagen, es ist schon wieder soweit. um die Leute abzuholen. Ja, wir nehmen heute zum zweiten Mal die gleiche Folge auf. Und war gestern mein Rechner einfach abgestürzt ist und alles weg war. Und da haben wir gesagt, ach komm, dann machen wir das halt morgen und können dann noch irgendwie halt zwei Oscar-Filme gucken.
So, genau, man muss immer das Gute daran sehen. Und warte mal, ich mach den gleichen Trick wie gestern. Wir müssen alles genauso machen. Warte.
Ah. Nichts geht über Kaffeegeruch am Morgen.
Oh Gott, ja, ich habe, du sagst gerade, ich habe jetzt gerade im Westen nichts Neues geguckt und es ist kein Film, der einen glücklich und froh macht am frühen Morgen. Nee,
da muss man schon sich mindestens 3 Kannen Kaffee reinorgeln, um da wieder in gute Stimmung zu kommen.
Naja, ich hab tatsächlich beim Frühstücken angefangen, das zu gucken und mir, also ich habe nicht aufgegessen, sage ich mal so. Das ist also. Nee.
Oh, da kommen wir auch.
Aber der ist 9-mal nominiert. Wusstest du, dass der 9-mal nominiert ist?
Der ist 9-mal nominiert.
Krasser Scheiß. Gestern hast du eine neue Kategorie erfunden für den Film. Bester ausländischer Film. Fand
ich sehr ja, bester ausländischer Film. Ja, ich weiß auch nicht. Ich dachte, das heißt so. Aber das ist ja dann eigentlich bester internationaler Film.
Genau.
Und, aber bester ausländischer Film ist ja halt auch irgendwie, ne? Aber nee, die haben schon echt in vielen Kategorien, also ja. Halt, aber da kommen wir dann später zu.
Ja.
Also wir haben ja jetzt ja schon lange, lange nichts mehr gemacht.
Jetzt brauchen wir aber auch nicht jedes Mal sagen, wenn wir eine Folge aufnehmen. Ist halt so. Gibt halt nur ab und zu eine
ist
Folge.
Ist halt so. Es gibt halt
mein
ab und
Gott.
Zu. Wie gesagt, wir machen das ja hier auch zum Spaß und es ist ja auch jetzt kein Job, wo wir pünktlich wie bei der Arbeit mit einer Stechuhr eine Folge raushauen müssen.
Du deswegen vielleicht nicht. Ist das ich sitze hier seit 20 Minuten und warte auf dich.
Ja, wir wollten um 10, aber dann hast du dich um 8 nochmal entschieden, Film zu
ja,
gucken.
Ja, gut, stimmt.
Also, dann konnte ich nochmal ein paar Minuten weiter. Weil ich habe ja zu der Frage von, warum ich so lange noch wach war, auch ein bisschen was nachgeholt. Also ich habe The Whale gestern geguckt, weil dank VPN kann man ja schön halt dann auch mal so Ami in Ami-Gefildern halt quasi Filme gucken, was uns sehr gut in die Karten gespielt hat, weil dadurch, dass es gestern abgestürzt ist, konnten wir den Film heute dann halt sehen. Und du hast ihn ja auch gestern geguckt.
Ich habe ihn gestern Abend noch geguckt, genau, mit der Familie schön haben wir uns einen Tee gekocht und haben schön gemeinsam geheult wie Schlosshunde. Was für ein Film, ey.
Ja.
Boah.
Ja, da kommen wir dann auch später zu, weil da sind wir uns, glaube ich, sehr, sehr einig.
Ja.
Also ich, Also dieses Jahr kommen echt gute, sehr, sehr gute Filme, also die ich dieses Jahr schon irgendwie halt gesehen habe. Und,
ja, aber das ist das Ding, das ist doch auch früher als anders als früher, oder? Weil ich weiß nicht, früher, da waren noch die Oscars und ein halbes Jahr später ist der dann in Deutschland oder Europa im Kino gelaufen. Oder täuscht mich da die Erinnerung?
Ja, also es hat schon immer alles ein bisschen länger gedauert als heutzutage, gefühlt.
Ja.
Also wenn
ja.
ich jetzt überlege, ich habe hier die Liste und was wir jetzt schon alles sehen konnten, ist ja eigentlich fast alles. Also außer Tar und Woman Talking. Der läuft aber auch im Kino. Den habe ich leider noch nicht gesehen. Möchte
Dennis,
ich aber noch sehen.
Lass uns mal, bevor wir in die Filme und in die Kategorien einsteigen, was sagst du denn dazu, dass Jimmy Kimmel dieses Jahr den Oscar moderiert? Die Oscars.
Ja, ich habe da ehrlich gesagt nicht so eine klare Meinung, weil ich finde Jimmy Kimmel ehrlich gesagt so immer ein bisschen langweilig. Also ich hätte mir da irgendjemand anderes gewünscht. Chris Rock macht es ja leider nicht, aber Ich hätte mir Ricky Cavanes gewünscht.
Ja, 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 das wäre wahrscheinlich lustiger, aber ich meine, die Oscars standen wirklich hart in der Kritik, dass sie wirklich von alten weißen Männern gemacht und gewinnen. Und halt, und er ist halt wieder einfach ein weißer Mann. So. Also er ist nicht schwarz, er ist keine Frau und das finde ich halt schade, dass das da, und man sieht es auch so ein bisschen in den Nominierungen. Das ist irgendwie wieder alles sehr, sehr alte weiße Männer mäßig. Und das finde ich halt total schade.
Ja, und wir haben halt, oder drüben haben wir halt auch viel bessere Moderatorinnen oder Moderatoren, die ich selber lieber gesehen hätte. Ja. Wie eine Amy Schumann oder Silverman.
Ja, auf jeden Fall.
Die hätten das auch viel geiler irgendwie halt gemacht. Aber er ist halt, ich finde ihn halt boring. Ich mag seine Sendung auch irgendwie nicht, seine Talkshow. Da hätte man irgendwie kreativer sein können.
Ja, es ist so ein bisschen nach dem Skandal letztes Jahr, wo Chris Rock Will Smith eine geballert hat, ist es halt diesmal wieder gefühlt irgendwie auf Nummer sicher so.
Ja. So, und das macht dann wieder so boring, so irgendwie. Und da hätten sie mal ein bisschen weiterdenken können in der Zeit. Aber naja, es sind halt auch die Oscars. Ich bin ja auch ehrlich gesagt nicht wirklich auch der Oscar-Gucker, weil ich es einfach voll langweilig finde. Da bin ich eher, ich gucke lieber die Golden Globes. Die sind immer irgendwie auch, das sind so quasi die MTV Awards für Serien. Und das ist immer lustig, da gibt es gute Momente und es ist nicht so, ja, so trocken. Es ist halt so immer, na, ich weiß nicht, man quält sich halt durch die Nacht, bis dann halt das Beste zum Schluss kommt. Und dann weiß ich nicht. Also ich gucke mir meistens immer das Best-of quasi an.
Ja, schon. Außer ich bin also richtig, meistens gucke ich schon richtig, so am nächsten Morgen so, wo denn die Trophäe hingegangen ist. Das mache ich schon. Aber so extra wach bleiben, mache ich auch nicht. Aber am nächsten Tag bei RTL Exklusiv oder sowas ähnliches gucken, wer das schönste Kleid hat, wo die Kleider bewertet werden. Das finde ich immer gut. Ja.
Das finde ich auch immer gut. Da denke ich so, ja, das ist doch super. Nee, lass uns doch mal auf das Hauptthema gehen. Also, wir haben uns heute vorgenommen, Oscars. Wir gucken, wir haben das erste Mal, glaube ich, auch sehr, sehr viele Filme davon gesehen.
Ja.
Es ist, glaube ich, ein guter Ansatz, damit anzufangen. Ich würde jetzt nicht mit dem besten Film oder was anfangen.
Warte mal. Du wolltest über den besten animierten Spielfilm wolltest du nicht reden, aber ich habe gesehen, nominiert ist Marcel the Shell with Shoes On, über den du absolut geschwärmt hast, wo du mir den Trailer geschickt hast, der ehrlich gesagt toll aussieht. Und du hast den auch gesehen, oder?
Ja, ich habe den im Flieger gesehen, als ich nach Kanada geflogen bin. Und es ist, ich glaube, also Animationsfilme bin ich jetzt auch nicht so der große Fan von. Das kann man gerne machen. Ich würde jetzt halt gerne auch noch irgendwie halt Pinocchio sehen. Du hattest ja Gestiefelte Kater, der ist ja auch nominiert, den hattest du ja gesehen,
naja, oder? Mit den Kids? Ich glaube, eine Dreiviertelstunde habe ich den gesehen und dann mir ist das, da komme ich nicht mit. Weiß ich nicht, da bin ich vielleicht, keine Ahnung, schon, weiß ich nicht, zu alt für oder so, weil mir war das echt zu viel. Also das ist okay. Ein Tempo und eine was da alles passiert und was da sind so Anime-Effekte drin, wenn so Kampfszenen sind, dann sieht das auch auf einmal aus wie hier bei Pokémon und dann kommt noch ein Charakter und noch ein Charakter und noch ein Charakter und ich bin da nicht mitgekommen, das war mir zu anstrengend, echt.
Nee, das hast du nämlich bei Marcel nicht.
Ja.
Der ist einfach sehr, sehr süß. Also ich habe selten so einen süßen und auch irgendwie einen sehr deeper Film, weil er halt so sehr viel im Leben hinterher, also hinterfragt und es geht halt darum, dass halt sein Besitzer, wenn man so möchte, halt eine Dokumentation über ihn halt macht, das dann online stellt und der dann auf einmal so richtig Fame bekommt. Aber eigentlich ist Marcel die ganze Zeit nur auf der Suche nach seiner Familie. Und das ist einfach so putzig, einfach, also wenn er hier irgendwann in Deutschland erscheint, muss man da rein, weil das ist.
Du hast ihn im Flieger gesehen, ne, nach Kanada.
Ich habe im Flieger gesehen, deswegen ist es halt auch alles auf sehr klein gewesen. Also ich hätte ihn auch lieber auf groß gesehen.
Ja, weil es sieht nämlich auch wirklich fantastisch aus. Also es sieht wirklich so angenehm aus und so schön einfach.
Es ist sehr minimalistisch und halt sehr detailverliebt. Und es ist halt eigentlich auch eine Kurzfilmreihe, also oder sagen wir mal ein Kurzfilm gewesen. Und funktioniert auch als vollständiger Film.
Cool.
Und ansonsten ist die Kategorie auch schon eigentlich abgeschlossen.
Naja, meine Kinder sind große Fans von Rot, also Turning Red. Ist das nicht sogar Pixar? Weiß ich nicht, würde ich mich jetzt aus dem Fenster lehnen. Aber meine Kinder finden den ganz, ganz, ganz toll und legen mir den auch immer nahe zu gucken. Aber boah, ich habe ja auch Pinocchio nicht geschafft, weil ich den gucken wollte und dann habe ich gesehen, oh, der ist animiert, habe ich jetzt keinen Bock drauf. Wahrscheinlich ist der toll, wahrscheinlich lag ich falsch, aber irgendwie weiß ich nicht.
Also ich glaube, der Pinocchio ist auf jeden Fall geiler als der mit Tom Hanks, weil Del Toro hat immer einen geilen Ton, den er da irgendwie halt anschlägt in seinen Filmen. Und deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass nach irgendwie Pan's Labyrinth oder halt auch Hellboy, die Stimmung auch bei Pinocchio nicht dieses Cleane ist.
Ja, klar, was Düsteres.
Und da habe ich immer richtig Bock drauf. Gucke ich mir den die Tage an. Die gibt es ja halt auch, ich glaube, bei Netflix sowieso oder Prime oder irgendwie sowas. Und das ist dann schon mal ganz gut. Und dann lass uns doch irgendwie anfangen mit besten Nebendarstellerin.
Ja, wir müssen noch erwähnen, dass im Westen nichts Neues als zumindest teilweise deutsche Produktion ist ja eine Netflix-Produktion, eine Eigenproduktion, ne?
Ja, eine eigene Netflix-Produktion.
Dass der in 9 Kategorien nominiert ist und was ganz selten vorkommt, als bester internationaler Film und als bester Film. Und das ist schon erwähnenswert und beachtlich, finde ich. Und nachdem ich den jetzt gesehen habe, muss ich irgendwie auch sagen, zu Recht, also der ist schon sehr
absolut
sehr krass und also es ist unfassbar bedrückend, es sieht wahnsinnig gut aus, es ist gut erzählt anhand der einen Person, weil ja alle, natürlich ist es Krieg, in dem Krieg sind wie viele Menschen gestorben? 18 Millionen?
18 Millionen, ja. Am Ende noch so eine Tafel, was alles passiert ist in der Zeit.
Um ihn herum, seine Freunde, seine Kameraden, seine Schulfreunde, das sind Kinder, alle sterben und wie der Film ausgeht, kann man sich denken und es ist einfach wahnsinnig gut gemacht, bedrückend, es tut weh, so einen Film zu gucken, trotzdem ist es irgendwie auch wichtig, dass es sowas gibt.
Absolut, also halt, ich bin ehrlich gesagt nicht so großer Kriegsfilm-Fan, weil die Geschichte müssen auch erzählt werden, dass man auch so ein bisschen versteht, was alles drumherum irgendwie auch passiert und was damals halt war und der zeigt das halt echt, echt bedrückend, intensiv halt auch, stellt er es halt auch dar. Und wenn du halt möchtest, den Film kann man auch spoilern, ist auch völlig wurscht, fängt der Film ja mit dem Anfang, ist ja auch das Ende.
Genau.
Also es fängt ist ja wie so ein Loop, dass sich das alles, da kann man sagen, die Geschichte wiederholt sich immer wieder.
Genau.
So, und dann hast du halt diesen kleinen Jungen, den du da halt irgendwie dann nochmal begleitest und genauso ist wie er, den wir die ganze Zeit auch begleiten, so ein bisschen trottelig und
wahnsinnig gutgläubig auch. Man sieht auch so, mir sind die ganze Zeit so Wörter durch den Kopf gekommen, wie Propaganda zum Beispiel, weil für die Schüler am Anfang ist es ja eine wahnsinnige Ehre und er fällt sogar die Unterschrift seiner Eltern, damit er an die Front gehen darf. Genau, und auch das Wort Kanonenfutter ist mir da nochmal, da wird einem die Herkunft dieses Wortes klar. Und dann ist es auch einfach eine wahnsinnige Kritik an der Art und Weise, wie halt erwachsene Menschen, irgendwelche Oberleutnants, Befehlshaber halt junge Menschen irgendwie gewissenlos in den Krieg und in den Tod schicken. Das so zu sehen, das ist wahnsinnig gut dargestellt. Daniel Brühl noch, der versucht irgendwie noch da
nochmal das Ruder rumzureißen
und den Waffenstillstand irgendwie herbeizuführen. Der weiß einfach, dass sterben Menschen und auf der anderen Seite aber dann diese wahnsinnigen Gefehlsführer, die sagen, wir sind nur Männer, wenn wir ehrenvoll an der Front sterben. Und ja, es ist alles so sinnlos halt, und wahnsinnig.
Und das hat der Film echt sehr gut. Und ich muss halt sagen, jetzt nehmen wir eigentlich den Film schon ein bisschen vorab, dann lassen wir den später weg, aber wenn wir schon gerade so im Flow sind. Ich habe auch selten so gute ich sag mal, Masken gesehen. Also als sein Freund da halt stirbt und du denkst so, das blutüberläufte Auge und es sieht alles so echt aus. Also so, bei dem anderen siehst du, bei manchen Kriegsfilmen, da denkst du, ja, es ist halt immer so, das berührt einen irgendwie nicht, aber das hat einen schon so, dachte so, da haben sich richtig Mühe gegeben und richtig, also da, ja, kann man hier irgendwie halt anders sagen. Das Make-up und das Hairstyling oder auch der ganze Ton dieses Films.
Auch der Cast und die Kamera Cast, und das Buch, also es ist wirklich toll. Es ist wirklich, es ist hart, also, hart das zu sehen. Es war bestimmt auch hart, den Film zu machen, aber ja. Genau. Und es wird zum Teil, also natürlich, es sterben wahnsinnig viele Menschen, es geht zum Teil wahnsinnig schnell, aber es wird auch sehr, sehr langsam gestorben und das tut körperlich weh. Das ist wirklich, ich habe gedacht, ich halte das nicht mehr aus. Das ist wirklich grausam.
So, gut. Also, so fing dein Morgen an.
11:11 ist es.
Es ist 11:11 Uhr.
Gott sei Dank ist Karneval vorbei. Gott sei Dank ist das vorbei. So
aber gehen wir doch irgendwie halt mal durch. Also wir haben hier so, also der Film ist ja auf jeden Fall halt für beste visuelle Effekte nominiert, beste Kamera ist er nominiert, dann auch noch bestes Szenenbild, Make-up, Sound, Filmmusik. Der ist aber nicht bei Kostüm dabei. Okay.
Aber ja, Make-up.
Ist auch Make-up, ist auch besser. Und bestes adaptiertes Drehbuch.
Genau.
So, und du kennst ja die 1930-Version, die kenne ich ja nicht. Wie war das denn jetzt in der Kombination von damals und heute?
Boah,
anders natürlich.
Naja, gar nicht so anders. Also es sind natürlich fast 100 Jahre dazwischen oder also über 90 Jahre auf jeden Fall, weil der ist von 1930, das Original, und erzählt im Grunde genommen die gleiche Geschichte. Und ich fand den ähnlich bedrückend und ähnlich hart wie die neue Version quasi. Das ist eine amerikanische Produktion von 1930, muss man dazu sagen, erzählt aber auch den Ersten Weltkrieg anhand dieses deutschen Schülers, der da durch diese Jahr, und das hat ja auch, der war ja jahrelang da in diesem Krieg und die an der Westfront, um das nochmal nur ganz kurz zu erklären, Westfront zwischen Deutschland und Frankreich, wo halt innerhalb dieser 4 Jahre Krieg, die hat sich fast nicht verändert. Da sind 3 Millionen Menschen sinnlos gestorben und es wurde immer so ein paar hundert Meter hin und her geschoben, diese Frontlinie, über Jahre, das muss man sich mal vorstellen. Ja, und es ist ein bisschen detailreicher, es wird so ein bisschen in die Machtstrukturen wird noch genauer geguckt, aber ansonsten sehr, sehr ähnlich. Nur nochmal mit neuen Mitteln erzählt.
Dann gehen wir hier später wieder drauf halt ein, wenn wir bei bester Film quasi gelandet sind und können dann halt nochmal ein bisschen vergleichen. Aber fangen wir doch mal an mit beste Nebendarstellerin. Also wir haben natürlich noch andere Kategorien wie Originaldrehbuch, adaptiertes Drehbuch oder Kostüme. Und hast du nicht gesehen, aber
wir konzentrieren uns auf die großen Kategorien.
Wir konzentrieren auf die großen Kategorien, auf die großen, guten Kategorien. So, da fangen wir mal an mit der besten Nebendarstellerin, ne?
Ja.
Warum rede ich jetzt wie Schlemmer? Das ist ja schlimm. Also,
du versuchst, wie Schlemmer zu reden.
Außer, dass ich in der Kategorie ist Angela Bassett, Hong Chau, Carrie Condon, Jamie Lee Curtis und Stephanie Hsu. Hsu. habe ich ja außer Black Panther jetzt alles gesehen. Und
ich habe alles gesehen.
Du hast alles tatsächlich. Ja. So krass, du bist ein vor mir. Aber ich bin halt kein Fan von der Black Panther-Reihe. Also ich mochte den ersten irgendwie nicht, den zweiten.
Haben wir schon ausführlich hier drüber gesprochen.
Haben wir auch schon, müssen wir nicht. Aber wer ist denn hier da dein Favorit?
Also ich habe mich über Angela Bassetts Nominierung ehrlich gesagt im ersten Moment etwas gewundert, aber dann im Nachhinein, also es ist ihre Performance im Wakanda Forever, hinterlässt sie doch Eindruck. Also es ist schon sehr, das ist so die stärkste Rolle, möchte ich mal sagen. Und ich finde den Film halt wichtig, weil es ein schwarzer Film ist. Von Schwarzen gemacht, mit Schwarzen, für Schwarze, für alle. So. Deswegen finde ich es gut. Nicht nur deswegen, sondern ich finde es auch verdient. Hong Chao in The Whale, die Liz spielt, auch unfassbar stark. Ja. Über The Whale werden wir dann ja auch noch reden. Und Banshees lieb ich eh. Und Jamie Lee Curtis ist natürlich, sorgt für Diskussionen, weil ihre Performance von manchen wirklich als schlecht bezeichnet wird. So hart, so hart wäre ich nicht, aber ich denke,
aber zum Vergleich, man hat ja einen Vergleich. Ja. Also wir haben hier Jamie Lee Curtis zum Beispiel gegen Hong Chao. So, und da würde ich hundertprozentig sagen, eindeutig Hong.
Auf jeden Fall. Oder Harry Condon in The Banshees of Inisherin. Ja, der tatsächlich. Ja, ich würde jetzt trotzdem auf ihrer Performance nicht herumreiten, weil das ist ja ein Stilmittel von ihr. Das ist ja, ihre Rolle ist ja so angelegt. Das ist ja wahnsinnig merkwürdig. Und auch ihr Fat Suit.
Die gute Fat Suit. absolut, aber trotzdem war halt eindeutig, also ich war, als wir gestern ja aufgenommen haben, war ich ja tatsächlich erst bei der Vielseitigkeit von der Carrie oder Stephanie, aber mich hat tatsächlich gestern Hong Chao mehr berührt. Einfach halt diesen Leidensweg und auch so seine Geschichte zu erzählen und halt auch in den schlechtesten Zeiten bei ihm zu sein und halt sich komplett aufzuopfern, das hat mich einfach komplett mitgenommen. Ja. Also halt sowieso den ganzen Film. Also
wobei ja auch diese Beziehung zwischen Liz, gespielt von Hong Chao in The Whale, und dem Protagonisten, wobei die auch was Toxisches hat, muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Weil sie ihm zwar hilft, aber sie unterstützt ja sein Vorhaben, was er hat und was er letztendlich auch klappt.
Ja, aber das ist halt natürlich, man weiß halt, sie ist ja halt auch die ganzen Jahre halt dabei.
Ja, ja.
Und er ist ja halt, wenn man so möchte, nicht belehrbar. Er möchte das ja auch nicht, und er sagt, und es geht ja auch, also man kann es halt sagen, dass er seine Gesundheit über das steht, dass seine Tochter halt das bessere Leben hat. Mhm. So, deswegen gibt er ja keinen Cent dafür aus. Und er hätte sich ja locker retten können. Mhm. Er hätte aber das wollte er halt nicht. Es geht schon wieder Gänsehaut.
Lass uns da nicht zu sehr ins Detail gehen über The Way. Lass uns am Schluss noch ausführlich sprechen. Also ich denke, wir können uns einigen auf Hong Chao, die Liz in The Whale spielt, als unsere Favoritin für die beste Nebendarstellerin. Ich tue mich immer noch schwer mit dieser deutschen Übersetzung. Es heißt Female Supporting Actor. Und das beschreibt das viel besser als Nebendarsteller. Das ist so abwertend, finde ich. Supporting Actor
Nebendarsteller ist
viel besser.
Wie so ein Beiwert.
Genau. Und das ist
der Support für den Hauptdarsteller, dass der glänzen kann.
Genau.
Und das tun die beiden.
Genau.
Und ja, also ich tatsächlich würde irgendwie Hong oder halt tatsächlich auch Stephanie halt sagen, weil mir auch ihre Performance, auch dieses ganze Zwiespalt in der Familie auch sehr gefallen hat.
Das ist die Tochter bei Everything Everywhere All at Once, ne?
Genau.
Ja, auch, ja,
so,
das stimmt.
Und die spielt auch die ganzen Charaktere, die gegen quasi die Mutter, wenn man so möchte, Mutter, Vater halt kämpft. Und also ich wünsche beiden es. Vielleicht teilen sie sich den halt einfach. Und daher auf jeden Fall machen wir mal einen Haken bei Hong und gucken mal, wer es wird.
Ja.
Dann haben wir den besten Nebendarsteller oder bester Supporting Act.
Male.
So, da haben wir den guten Brandon Cleese bei Banshees, Brian Tree Henry, Causeway habe ich leider nicht gesehen, nee. Genau wie Judd Hirsch in Fablemans habe ich nicht gesehen. Gary Cogan auch in Banshees und Ki Hui.
Hui!
Oh, das ist, also es ist wirklich schade, dass man diese ganzen Namen nicht so gut aussprechen kann, dass man halt keine Ahnung hat, wie man die ausspricht, aber ich hoffe, man weiß, wer gemeint ist. Das wird, glaube ich, auch ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Also man kann halt schon sagen, ich mag ja halt Brandon sehr, aber Barry spielt ihn facettenreich völlig an die Wand.
Das stimmt. Also die Performance von Carrie Keoghan Die ist, also die.
Barry, ja.
Das ist wirklich, das ist wirklich beeindruckend. Richtig, richtig krass. Weil er mit dem ganzen Körper spielt. Das ist, er spielt halt den einfältigen, relativ jungen Typen von der Insel, den Inseltrottel quasi. Und das spielt er wirklich mit dem ganzen Körper und mit Sprachfehler und der Körperhaltung und allem drum und dran. Und, das
und Blicken und sowas. Hat, also man nimmt ihn das halt ab.
Hat mich absolut berührt.
In einer Sekunde lächerlich.
Ja, genau.
Ja.
Und auch wenn man seine Geschichte kennt, er ist halt in armen Verhältnissen aufgewachsen darf da natürlich nicht reinspielen, aber auch allein deswegen, er hat das absolut verdient, weil er eine Wahnsinnskarriere hingelegt hat.
Ja, also er spielt auch immer schon so verkappte Rollen, so, das ist mir schon bei The Lobster halt aufgefallen und auch als Joker, bei den letzten Batman, so, der ist halt, ich glaube schon ein sehr uniker, also sehr einzigartiger Schauspieler halt auch, weil der sehr wandelbar ist, so, und auch immer ein bisschen creepy in seinen Rollen. Aber ich mag den mal sehr gerne gucken. Und oder halt Ke Huy Quan bei Everything Everywhere Else. Auch nach sozusagen, es ist auch ein bisschen das Comeback-Jahr von Schauspielern. Also halt, er hat lange nichts mehr gemacht, genau wie halt Brendan Fraser. Und beide dann auch schon irgendwie für die Oscar-Nominierung vorgeschlagen. Und das ist auch zu Recht gegönnt. Also es ist auch ein Kopf-an-Kopf-Rennen, weil er da auch großartig war und Barry halt, also die beiden ich schon sehr faszinierend fand, die halt sich in den Filmen anzugucken.
Ja.
So, wie gesagt, den anderen kann ich leider nicht sagen. Ja. Brandon, ja, hat solide gespielt.
Ja, auch super gut also, gespielt, mal auf jeden Fall. Mad-Eye Moody, Alter.
So.
Er ist es. So. Und dann noch, lass uns zu Ke Huy Quan, wir sprechen jetzt einfach so, wie es geschrieben wird.
Wir nennen ihn mal Quan.
Ja,
so.
Ich habe ja echt nicht gecheckt, bis du mir das hier gesagt hast, dass es der Kleine aus Indiana Jones ist und der dann zwar noch ein paar Sachen gedreht hat und Goonies und dann war er einfach 20 Jahre weg und dann hat er ein paar kleine Sachen gemacht und jetzt kommt halt mit so einem Riesenknall wieder und allein ihn auf diesen Veranstaltungen zu sehen, wie er Selfies einfach mit jedem macht
jedem,
und die mit so viel Freude und so viel Stolz postet und dann ist ja auch dieses Selfie mit ihm und Steven Spielberg irgendwie nach wann wurde der Indiana Jones gedreht?
40 Jahren.
Ja, irgendwie ich sowas.
80er
irgendwann. Und das ist so rührend, finde ich. Und das ist so schön, mit was für einer Freude der da einfach am Start ist. Und deswegen ist schon allein die Nominierung, finde ich so spitzenmäßig. Und ich finde auch absolut verdient. Und wenn...
Absolut.
Sag bloß, wir sind uns schon wieder einig. Also ich würde gehen...
Wir sind uns heute, glaube ich, sehr einig.
Auf Barry
Aber zu Quan gibt es noch eine...
Ja, sag.
Ja, zu Quan gibt es halt auch noch eine... auch die schönste Situation, als er dann ja auf Brendan Fraser trifft und sie sich halt lange umarmen und so quasi O-Ton-mäßig sagen, oder er zu ihm, ey, wir waren lange weg, aber wir sind immer noch da.
Mhm. So. Ja, ist krass. Ist echt krass.
Wobei
Brendan Fraser ja immer was gemacht hat. Es war nur nicht gut und ist so um unter Radar gelaufen, aber er war halt wirklich schauspielmäßig weg. Haben die beiden auch was zusammen gemacht früher?
Nee, ich glaube, ja, der hat, ich glaube, Steinzeit Junior oder sowas haben die zusammen gespielt.
Echt?
Ich glaube,
Hier googelt der Chef noch selbst.
Ich glaube, irgendein Film war das, die Steinzeit Junior haben die zusammen gemacht.
Ach, lustig.
92, ja.
Das ist ja lustig.
Und jetzt sind die halt auch noch dann zusammen nominiert. Das ist natürlich eigentlich noch wieder
doppelt witzig
irgendwie.
Ja, das
so,
ist total
also finde ich fantastisch. So, kann man nicht einfach sagen, ich bin auch sehr froh, dass halt auch in Brendan Fraser auch irgendwie wieder zurück ist. So, ich habe den als Kind immer sehr gerne gesehen und er hat es auch einfach verdient.
Ja.
So, fertig aus. Dann sind wir uns ja eigentlich halt einig. Also Barry für bester Supporting Act.
Jo. In Banshees.
dann geht's ja schon fast rüber zu beste Regie. So, da haben wir halt Banshees, Everything Everywhere, All at Once, The Fablemans, Tar oder Triangle of Sadness.
Also 3 von 5 habe ich gesehen, du auch, ne?
Ja, so.
Ja, auf Fablemans bin ich sehr gespannt. Steven Spielbergs sehr autobiografisches Werk und eine Hommage ans Filmemachen. Freue ich mich extrem drauf. Und Tar freue ich mich auch super drauf. Mit Kate Blanchett, die, also schon im Trailer sieht man, dass das wird Deep Shit.
Ja, ja, da, ich will da jetzt noch gar nicht so viel über den Film wissen, weil der Trailer hat mir schon irgendwie zu viel erzählt. Ja. Aber ich glaube, das könnte auch ein gutes Kopf-an-Kopf-Rennen werden. Aber zu den Filmen, die wir gesehen haben, ich bin ja tatsächlich, was die Kreativität angeht und halt auch, was man so noch nie gesehen hat. Ich habe ja damals Everything, Everywhere, All at Once, besser gesagt, ziemlich abgehatet, weil ich habe ihn im Kino gesehen und während der Vorstellung, also quasi 5 bis 10 Minuten vor dem Film, ist ja mein Handy in Klappsessel quasi gerutscht und ich habe es dann durchgebrochen.
Ich erinnere mich.
Und war ich quasi durchgängig angepisst und konnte mich eigentlich auf diesen Film überhaupt nicht einlassen und hatte ihn auch bei Letterboxd irgendwie sehr schlecht bewertet, weil ich fand ihn dann auch nicht so wirklich dann in dem Moment irgendwie kreativ, weil ich natürlich die Daniels schon sehr lange verfolge, was auch die Musikvideos angeht. Und das war dann im Grunde, wenn man so möchte, schon so ein Best-of ihrer Effekte, was sie halt können, in diesem Film. Aber dann habe ich den mit unserem lieben Freund Carsten und dann nochmal zu Hause gesehen und konnte mich dann so richtig drauf einlassen und hatte so auf einmal so, als hätte ich den Film vorher gar nicht gesehen. Mhm. Und dachte, ach, der hat so eine schöne Story. Es ist eigentlich visuell einer der besten Familiendramen, die man je gesehen hat. Und
das ist ja eigentlich auch ein Familiendrama.
So, es ist ein Familiendrama. Genau. Es ist kein Actionfilm, auch wenn die Action halt und der ganze Witz drumherum und das ist halt ein ganz spezieller Humor, die beiden halt haben.
Ja,
das zieht sich halt auch durch ihre Musikvideos halt durch.
Und den bedient Jamie Lee Curtis nämlich hervorragend, den Humor. Das muss man schon nochmal festhalten.
Da gebe ich dir halt recht, aber trotzdem nicht gut. Nicht
doch
so gut, wie ich es mag.
Mann,
so. Ja, ist ja egal.
Gestern hast du gesagt, dass sie bei Halloween, dass ihr, wie hast du es genannt? Du hast gesagt, ihr Weglaufen ist besseres Schauspielen als das, was sie in ihr Schreien Weglaufen ist besseres Schauspiel
genau.
als das, was sie bei Everything Everywhere All at Once hat. Das ist echt gemein. Das finde ich,
aber ich bleib bei der Meinung. Das können wir das nächste Mal besprechen. aber dann haben wir neben diesem großartigen Film, also ist es natürlich auch irgendwie halt auch witzig, wie ein Film beim zweiten Mal mit einer ganz anderen Konzentration wirken kann. So, deswegen müsste ich, glaube ich, mal viele Filme, die ich richtig scheiße, außer sie waren richtig scheiße, dann nochmal hinterfragen und dann nochmal gucken. Wie sie dann wirken. So. Und ich habe ja auch Banshees zweimal gesehen. Mhm. Und
na gut, das erste Mal hast du ihn in Kanada im Kino geguckt mit französischen Untertiteln. Natürlich versteht man da kein Wort. Das spielt in Irland 1923 auf einer kleinen Insel. Was willst du denn da verstehen mit französischen Untertiteln?
Ja, nichts. Das habe ich dann auch festgestellt. Aber ich wollte ihn halt unbedingt sehen, weil ich unbedingt in Kanada in einem ganz kleinen schönen alten Kino.
Ja, das ist schön.
Ja, es war halt auch, also es war wirklich das kleinste Kino in Montreal. Aber ich musste erstmal durch so eine Mall in den Keller, da war das dann versteckt und das ganze Kino hat so nach altem Wasser gerochen.
Oh.
Also es war irgendwie, es war irgendwie auch ein bisschen unangenehm, aber egal. Und wie gesagt, da habe ich dann halt gedacht, ich habe einiges verstanden, aber da habe ich dann auf Deutsch dann nochmal hier geguckt und habe festgestellt, ich habe nichts verstanden. Ich habe sehr viele schöne Bilder gesehen.
Warum wirft er denn mit seinem Finger gegen die Tür? Warum macht er das denn? Ist der verrückt?
Ja, also ich dachte halt, er hat ihm das halt gesagt, das macht er jetzt jeden Tag. Aber
Oh nein, hör auf, das ist zu ernst und der Film ist zu schön, um sich darüber lustig zu machen. Nee. Also, leg dich fest, wer bekommt den Oscar für die beste Regie?
Also man müsste, wir haben ja auch noch Triangle of Sadness, ist ja natürlich auch nochmal, aber den sehe ich nicht so als so stark, weil ich das Ende, also quasi den vierten, drei Parts hat der Film, glaube ich, da nicht mehr stark fand, dass das sich durchgezogen hat.
Deswegen auch Triangle, weißt du, wegen drei Parts, wegen Triangle, verstehst du?
Nein, nicht schlecht. Wow, schon wieder was gelernt. Und wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich Everything Everywhere nehmen. Auch wenn ich Banshees liebe, aber dieses alles drumherum fand ich bei Everything Everywhere genauso gut. Also es ist schwierig. Es ist wirklich schwierig. Also
ich finde es auch sackschwer.
Bei ich würde Banshees aber auch gönnen, aber das ist halt, wenn man so möchte, die Daniels halt komplette Underground-Gruppe ist. Also wirklich so, das sind so zwei Mega-Nerds, die sich millionenfach Gedanken machen. Ich würde es den Daniels gönnen. Everything Everywhere würde ich den gönnen.
Ja, weißt du was, da gehe ich mit.
So, weil es halt einfach, ich glaube, das war ein richtiges Herzensprojekt. Ja. Banshees ist halt so, ja, der ist halt auch gut, ja. Und wie gesagt, Fablemans müsste ich halt sehen, ob der, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass der genauso stark ist, wenn es schon ein bisschen so die Biografie von Steven Spielberg ist, dass da sehr viel Liebe drin ist. Wir gehen ja jetzt von den Punkten aus, wo wir es gesehen haben. Es ist ja so, wie als würden wir jetzt, ich habe noch keinen einzigen Dokumentarfilm gesehen und müsste mich auf einen Dokumentarfilm einschießen. Das geht halt nicht. Aber von den Punkten würde ich sagen, Everything Everywhere. So, jetzt kommen wir zu beste Hauptdarstellerin. Best Actor. Wir haben da Kate Blanchett in Tar, Anna de Armas in
De Armas, Mann.
De Armas, die Arme wird leider nichts kriegen. Ja, es war leider, ich fand es sehr miserabel gespielt. In Blond. Tulissi und Michelle Williams in Fablemans. Und Michelle Yeoh in Everything Everywhere. Also es wird, glaube ich, ein sehr knappes Ding.
Ja, also, aber woher willst du das wissen? Weil also ich habe nur einen der fünf Filme gesehen aus dieser Kategorie.
Ja, ich habe ja Tulissi gesehen, okay. Ich habe Everything Everywhere gesehen und ich habe Blond gesehen.
Ah, okay,
und,
ja, sorry.
Da können wir gut vorstellen, wenn wir nur davon ausgehen, okay, was wir im Trailer gesehen haben.
Ja.
Aber Kate Blanchett eh auch eine ist, die immer gerne an ihre Grenzen geht und sich irgendwie gefühlt auch mal wieder neu erfindet und sich nicht irgendwie spielerisch wiederholt. Michelle Williams auch immer alles gibt, gefühlt. Mhm. Also ich habe die irgendwie noch nie irgendwie gesehen in Filmen, wo ich denke, da spielt die jetzt aber irgendwie nervig. So.
Ja.
Genau, nervig. Voll. So. So die und auch Michelle Yeoh als die eigentlich aus den größten Kampfkunstfilmen der Welt irgendwie halt kommt. Aber auch hier super facettenreich, das alles irgendwie halt spielt.
Ja, und sie hat ja auch schon Marilyn Monroe gespielt in dem wohl deutlich besseren Marilyn Monroe-Film.
Viel, viel besseren. Ja. Viel, viel besser. Ja. So. Und daher gehe ich, und Tulissi geht halt sehr an die Substanz. So.
Tulissi
halt
so, übrigens.
Was habe ich denn? Tulissi?
Tulissi.
Ah ja, Tulissi.
Das ist der Film, wo die junge Frau in Amerika irgendwo im also es ist auf jeden Fall nicht urban, wo sie im Lotto gewinnt und dann richtig, richtig verkackt und dann ihr Leben gezeigt wird, wo sie alles verprasst und versoffen hat. Richtig?
Ja. Okay. Genau. So, und das.
Und Anna de Armas für ihre Performance in Blond, also steht ja auch so ein bisschen in der Kritik, weil Marilyn Monroe wurde ihr Leben lang so versext. Also es ist halt nur dieses, weiß man eh, und irgendwie macht der Film wohl nichts anderes. Hast du das auch so wahrgenommen?
Ja, also ich habe ihn nicht ganz geguckt, weil mich dieses ganze Spiel von ihr total genervt hat. Mhm. Und sie sieht halt aus, als wäre sie wie so ein geprügelter Hund in jede Ecke gelegt worden und ist nur am Heulen und hat immer so einen Gesichtsausdruck und spielt so, eigentlich spielt sie sehr wehleidig. Und Marilyn Monroe war ja trotzdem immer so, ja, so ein Glam-Girl. Also so, die war ja eine Präsenz. Und ich glaube, die haben es wohl irgendwie halt mal, wie ich es gelesen habe, es versucht, so die andere Seite natürlich halt zu zeigen. Aber ja, ich fand es, also kann sein, dass es vielleicht so gewesen ist, aber ich fand es irgendwie so, mich hat es nicht überzeugt, mich hat es genervt und immer so dieses quengelige Art, wie sie es gespielt hat. Nee. Hat mir nicht zugesagt und hat mich dann irgendwie auch gelangweilt nach einer halben Stunde oder sowas. Auch wenn er super schön gedreht ist, aber das ist ja nicht ausschlaggebend für die Geschichte. Diesen To Leslie könnte halt ein sehr starker Konkurrent werden. Also ich würde es ihr wünschen. Aber auch Michelle Yeoh. So, also beides verdient. So.
Ja, aber gib mal einen Tipp ab. Du musst dich jetzt festlegen.
Ich würde den Andrea Riceborough.
Okay.
Riceborough.
Okay. Vertraue ich dir, weil ich habe nur einen Film der fünf gesehen. Ich muss mich da enthalten, leider.
Okay. Dann gehen wir mal weiter. Bester Hauptdarsteller.
Jawohl.
Jetzt ist interessant. So, was haben wir denn hier? Wir haben den guten Austin für Elvis, Colin für Banshees, Brandon für The Whale, Paul Mescal für Aftersun und Bill Nighy in Living.
Nighy,
ich habe alle gesehen.
Mann!
Ja, ich mag das extra.
Und du sagst so, als ob du die alle persönlich kennst. Und du, als ob du gleich.
Ja, natürlich. Ach, Billy. Essen Billy, gehst nein. Mit
denen. Hey, Bill, alte Socke, ne?
Ich habe alle außer Living gesehen und da kommen wir auch schon eigentlich, da können wir jetzt richtig, ja, wobei, Paul, Aftersun hattest du ja nicht gesehen,
nee.
Living hast du auch nicht gesehen,
ne? Habe ich auch nicht gesehen, ne.
Okay,
also, aber ich liebe Bill Nighy. Also ich finde, ja. Also Still Crazy, wer den nicht gesehen hat, da geht es um so eine abgehalfterte, alternde Rockband, die es nochmal probieren will. Ey, ich weiß nicht, wie viel wir aus dem Film immer wieder zitieren. Das ist wirklich, und auch seine Performance ist wirklich, ist ganz, ganz, ganz toll. Und dann hat er eine echt krasse Karriere hingelegt, da in diesen Vampir-Film, wie hießen die, Underworld oder so, hat er dann irgendwann so einen bösen Ding gespielt, genau. Dann tatsächlich Liebe, wo er eben auch so ein, auch so eine geile Rolle irgendwie, das ist so lustig und unterhaltsam. Dann natürlich Fluch der Karibik, wo er dann auf einmal auftaucht mit seinem Krakengesicht da und
er ist auf jeden Fall einer, den man sich immer wieder gerne anguckt, absolut. Weil der auch immer so schön entspannt auch spielt. Ja. Also als wäre der eigentlich immer zugedröhnt.
Ja.
So dieses leichte zugekiffte.
Und im Trailer steht halt, das ist die Performance des Jahrhunderts und seines Lebens. Wobei mir ist aufgefallen, dass das in letzter Zeit ganz schön oft in Trailern steht. Aber bei Brendan Fraser stimmt es ja zumindest.
Da stimmt es. Und da können wir auch gleich zu kommen. Den haben wir nämlich... Ja, beide gestern gesehen.
Ja. Ich habe mir nochmal, was für eine Karriere. Es ist wirklich abgefahren. So als junger, muskulärer, gut aussehender Mann hat er angefangen mit Steinzeit Junior und hier George, der aus dem Dschungel kam. Also so wirklich
Mumie.
Quatsch.
Und die meine Mumie, Lieblingsfilm?
Natürlich. Airheads.
Airheads, ich wollte gerade sagen, einer meiner Lieblings-Airheads.
Wir haben den als Kinder im Fernsehen gesehen und konnten es nicht fassen. Was für ein unfassbar geiler Film. Er ist so gut und er ist auch so mit Stars gespickt. Also du kennst ja auch heute noch alle, die da auch nur, auch nur eine kleine Rolle
Adam
haben.
Adam Sandler, Steve Buscemi und hast du nicht gesehen?
Und auch den Radiomoderator, man kennt die alle. Das ist echt abgefahren. Das ist echt geil. Und es geht um, ja, es geht um eine Rockband, die im Radio gespielt werden will. Und um nicht mehr, ja, und nicht weniger. Also, wenn
den Radiosender übernimmt und er quasi halt kennt, entert.
Ja, und außer sie Geisel nimmt und so. Das geht Geisel total nimmt aus dem Ruder.
Ja.
Ja.
Ich glaube, den gucke ich mir demnächst mal wieder an.
Unbedingt. Ja, unbedingt.
Der funktioniert, glaube ich, heute auch immer noch.
Ja.
Und ja, und da vom Steinzeit Junior kommen wir dann halt zu Whale.
Ja.
So, und also, ja, was soll man sagen? Also,
ich weiß nicht, spoilern wir, weil es ist sehr wahr. Also, nee, eigentlich nee, dürfen wir nicht, aber dann ist es schwer, über den Film zu reden.
Nicht spoilern.
Ja.
Naja, es, also, was, um was es geht, ist es ja halt klar. Wir haben halt Brendan Fraser, der. Nee, wir können eigentlich nicht spoilern.
Nein, eben. Das, nein, nicht spoilern. So, das, es ist also Darren Aronofsky, seine Filme machen einen grundsätzlich fertig. Also ich, nach Requiem for Dream war ich, glaube ich, eine Woche paralysiert, weil sowas hatte ich vorher noch nicht gesehen. Der hat mich wirklich fertig gemacht. Und hier ist bei The Whale ist es so, das ist ja ein ganz kleiner Film. Das ist ja, ich glaube, bei IMDb sind 7 Schauspieler gelistet, die mitspielen. Im Grunde genommen ist es ein Kammerstück. Es ist ja, glaube ich, basiert, glaube ich,
ist,
auch.
Nein, es ist auf dem Theaterstück,
genau.
Und es ist ja ein Kammerspiel.
Genau.
Wir bewegen uns ja quasi in dem Radius von Charlie. Charlie quasi gespielt von Brendan Fraser, ja, der sehr, sehr an Übergewicht leidet.
Nee, wir brauchen, lass uns nicht über den Inhalt des Films reden, weil man kann nur spoilern. Und ich finde, und ich fand's, war auch da wieder total froh, nichts über den Film zu wissen. Alles, was man im Trailer sieht, passiert in den ersten Minuten des Films, außer einer Einstellung. Und das ist auch gut so. Das ist auch genau richtig so. Und auch die anderen Schauspieler. Also es ist natürlich wahnsinnig schlau, sich eine Jungschauspielerin wie Sadie Sink an Bord zu holen, weil die wahnsinnig gut und wahnsinnig talentiert ist.
Wahnsinnig
natürlich aber auch wahnsinnig beliebt, weil sie in Stranger Things so die Rolle spielt, mit der man sich am meisten identifizieren kann. Und die halt auch gerade in der 4. Staffel so das
Ach, das ist ja Max, deswegen
natürlich,
kann
natürlich, das ist Max.
Ach, scheiße.
Ja, klar. Ja,
ich dachte die ganze Zeit so,
das ist
ich hab sie mit den langen Haaren so.
Das ist die mit Running Up That Hill. Mit dieser ikonischen Szene aus der 4. Staffel. Klar, Mann.
Ja, okay. Ich dachte die ganze Zeit, woher kenne ich die? Aber die sah halt so anders aus natürlich. Aber großartig. Ja, stimmt.
Ja.
Absolut. Okay. Wir könnten drüber reden, aber vielleicht, wir sparen uns das letztlich auf, wenn der deutsche Start kommt.
Absolut.
Weil der kommt erst in 2 Monaten.
Oh Gott.
Und,
ja, also die nächste Folge dann.
Das ist wirklich schlimm. Ja, nächste Folge. Also quasi, schalt das nächste Mal rein, wenn wir über The Whale reden. Wenn man sich einen VPN zulegen möchte, da gibt es sehr gute Anbieter, CyberGhost, keine Werbung hier, aber dann kann man sich den halt auch schon über die Anbieter in Amiland jetzt schon angucken.
Ja, ich habe mich da wirklich gestern extra reingefuchst, damit wir heute drüber sprechen können.
Ja, das
und es hat sich gelohnt.
War ein bisschen anstrengend.
Ja.
Absolut. Also deswegen.
Und genau, was ich an dem Film auch noch gut fand, weil es ist ja bei Netflix, gibt es ja heutzutage so einen Katalog, den man abarbeiten muss. Dass Homosexualität vorkommen muss, dass genug schwarze Menschen mitspielen muss, dass.
Das ist die Kategorie für einen Oscar-Film.
Ah.
So. Das ist so quasi der Katalog für die Oscars.
Das Nein, aber wenn nennen du das, Oscar das ist aber, das ist, diesen Katalog gibt es wirklich, auch bei Netflix-Produktionen, um halt nicht in die Kritik zu raten, dass man weiße Filme macht. So, und, dass man halt, Mann, wie heißt denn das Wort dafür? Naja, auf jeden Fall wird in dem Film The Whale Homophobie thematisiert, und zwar auf eine so geschickte und gute Art und Weise.
Und brutale.
Und brutale Art und Weise. Und das ist eine so krasse Kritik am Homophobie, dass ich den Film allein aus der Sicht unfassbar wichtig finde.
So, und das war auch, finde ich, das beste Gespräch, wenn man so ein bisschen, da könnte man spoilern, wo es halt darum geht, auch Religion zu hinterfragen und was Religion mit einem macht.
Oh, ich habe Gänsehaut. Alter, ich habe Gänsehaut. Krass. Oh. Und er ist halt so gut und so schlau erzählt, weil es ist halt jetzt nicht so hier Küche oder Homophobie ist halt, dann passiert das und das, sondern man checkt's erst irgendwann so hintenrum. Ja. Und wenn man das dann checkt, dann sitzt man da so, oh fuck, oh mein Gott. Ja. Und diesen Effekt hat der Film ein paar Mal. Nur ja. Am Ende, da sind dann alle Dämme bei mir gebrochen, wenn man rausfindet, ja, wer den Essay geschrieben hat. Da war vorbei, ja, bei mir. Da bin ich da wirklich da.
Jetzt habe ich auch schon wieder Gänsehaut.
Ja,
weil ich
habe
es die ganze Zeit nicht gerafft. Nee. Und dann, was, das war auch so der stärkste Moment. So. Und,
wahnsinnig intensiv. Echt wirklich krass.
Ja. Nee, und auch, ja, also ich würde ihn, ehrlich gesagt, egal wie gut auch Colin Farrell, wir können ja mal über die anderen sprechen.
Ja, stimmt, haben wir noch auch, gar nicht.
Auch Paul Mescal. Und die haben auch in ihren Filmen so gut gespielt. Ja. Also so Colin Farrell auch wieder sehr facettenreich und Paul Mescal. Auch fantastisch. Du hast den Film ja leider nicht gesehen, nee, aber ich fand ihn auch mit einer der beeindrucktesten Filme. Also diese ganze Kategorie diesmal sind so intensiv von dem Spielart und ja, das ist glaube ich echt ein hartes Kopf-an-Kopf-Rennen wird. Aber ich wünsche es ehrlich gesagt Brandon Fraser, weil auch da die meiste Message und auch diesen ganzen Struggle in eine Figur gesteckt worden ist. Und ja, um das irgendwo auch zu spielen und nicht das Gefühl zu haben, es ist jetzt klamaukig. So, ja, wir haben irgendwie Brandon Fraser in einem Fettsuit, der halt da einen 280 Kilo Mann spielt, aber halt auch, wo halt diese Person mit allem strugglen muss, auch so dargestellt, dass es auch weh tut und das zuzugucken, dass die Person einfach nicht aufstehen kann.
Auf der anderen Seite gab es aber wirklich auch Momente, wo ich herzhaft gelacht habe. Wirklich. Das gab's nämlich auch. Das darf man nämlich auch nicht vergessen.
Ja, ich will jetzt deine ganze Stimmung in den Keller.
Nee. Zum Beispiel, ein Beispiel, das, was mir einfällt, ist der Moment, wo Liz piept. Kannst du dich erinnern?
Ja, der Rückwärtsgang. Wo er seinen Rollstuhl bekommt. Muss ich sehr, sehr, sehr. Das ist halt aber auch so, dass dieser ganze Sarkasmus zwischen den beiden auch sehr, sehr, und Zynismus auch sehr, sehr gut zusammenführt. Ja, man merkt so, ja, das ist nicht so, ja, wir sind jetzt Schauspieler, wir sitzen jetzt hier, keine Ahnung, 10 Tage am Drehen zusammen, sondern man hat das Gefühl, die haben wirklich, also jahrelang zusammengelebt oder leben jahrelang zusammen und sie pflegt ihn und so kann man auch miteinander umgehen und wie die beiden auch zusammen sind. Es ist schon wirklich einer, ich glaube, der herzzerreißendste Film, mit der auch so auch persönlich einen sehr nahe geht, weil man das Thema halt auch kennt. Und das macht diesen Film absolut besonders. Es gibt eine kleine Schlüsselszene, die kann man auch, kann man spoilern, weil es nicht irgendwie wichtig ist, aber dass er trotzdem, also er ist ja wirklich am Ende von allem, aber trotzdem die Positivität hat, wie er über seine Tochter halt redet und wie er Sachen wahrnimmt und nur das Schöne sieht und auch seine Class, die er da ja online begleitet, halt auch zu einem positiven Sachen bringen möchte. Und das ist schon wirklich alles irgendwie sehr schön. So, auch alle Charaktere. Es ist wirklich so ein Film, wo ich glaube, Darren Aronofsky nur die perfekte Liebe in jeden Charakter reingeschrieben hat.
Ja.
So. Ja. Anders kann man es nicht beschreiben. Deswegen, egal, auch so, also Colin Farrell hat auch fantastisch gespielt. Aber nachdem ich jetzt die Performance quasi gesehen habe, wenn du möchtest, eindeutig Brandon Fraser.
Okay. Also da sind wir uns einig. Jetzt nur die Frage, warum sind Avatar und Top Gun als bester Film nominiert, aber The Whale nicht?
Das habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden. Also kann auch sein, nee, das macht ja keinen Sinn, dass der Film zu spät kam. Gute Frage. Das ist wirklich eine berechtigte Frage. Weil Avatar, Bullshit. Top Gun,
absoluter Bullshit.
Ja, so,
ja, ich glaube, das ist so ein bisschen dieses, okay, dann wir müssen noch zwei Hollywood-Super-Blockbuster mit drin haben.
Ja, aber warum?
Haben.
Das macht ja keinen Sinn. So, für einen perfekten,
ja,
bester
aber
Film.
Ja, aber damit es für die Leute interessanter ist. Es ist so irgendwie so, also ich gebe dir absolut recht. Ich versuche nur das zu verstehen oder das Argument zu verstehen. Es ist einfach so, Avatar, weiß ich nicht, ist das jetzt der erfolgreichste Film aller Zeiten? Hat er jetzt irgendwie die 2-Milliarden-Grenze überschritten oder
ja,
nicht?
Ja, natürlich
was
hat er den Scheiß. Aber das macht ja nicht einen guten Film aus. Das ist halt
nein,
so.
Nein, natürlich nicht. Natürlich
das
nicht.
Ist
aber das sorgt dafür, dass sich das mehr Leute angucken, die halt nicht nur darauf warten, dass der Schauspieler, dass irgendein Schauspieler den Moderator verprügelt. So,
Ja. Nee, es macht für mich ehrlich gesagt null Sinn. So. Dass solche Filme eine Oscar-Nominierung bekommen. Weil.
Meinetwegen in irgendeiner technischen Kategorie, beste visuelle Effekte, ja, unbedingt.
Ja, vielleicht, also bei Avatar, so, auf der einen Seite finde ich, ist es halt Bullshit, aber neben einem bester Film, vielleicht kommt noch dazu die Art, also als bester Film könnte man zumindest halt, was James Cameron erfunden hat, also quasi die Visualisierung, da könnte man halt noch zumindest halt sagen, ist es als bester Film in dem, was er da geschaffen hat. Weil das ist natürlich, macht ja natürlich auch noch einen Film aus. Da würde ich dann halt nochmal Bullshit zurückrennen. Kann ich dann doch schon ein bisschen verstehen. Aber absolut null verstehen kann ich Top Gun. Weil Top Gun, dann hätten sie den ersten auch nominieren müssen, weil es ist 1:1 die gleiche scheiß Kopie. Ich
ja,
mochte
total.
Den Film, aber es ist halt ein dummer Film. So, ja, es ist ein dummer Film, aber visuell gesehen mochte ich den, weil das ist eine geile Action. Und
ja, dann soll er da nominiert werden in irgendwelchen visuellen Kategorien, aber doch nicht als bester Film. Das ist wirklich, Quatsch.
Ja, das ist halt so.
Alle anderen ja. Auch bei Elvis kann man auch drüber streiten, ob man den als besten Film nominieren muss. Ganz ehrlich. Fand ich unterhaltsam, aber irgendwie auch quatschig.
Ja. Ja, schwierig. Aber da wünsche ich es. Was wünscht
lass,
man
lass uns
sich
doch nochmal alle
da?
Durchgehen. Also über Im Westen nichts Neues haben wir ausführlich schon gesprochen. Avatar, klar, haben wir sogar schon eine Folge drüber gemacht. The Banshees of Inisherin fand ich großartig. Muss ich jetzt so nochmal sagen, alles in einem spielt auch in einem ganz kleinen Kosmos auf einer kleinen Insel in Irland 1923. Der Krieg wird ganz am Rande thematisiert, der passiert so ganz weit weg. Und bis auf 1-2 Szenen, glaube ich, spielt er auch komplett auf dieser Insel und hat dadurch eine Intensität und
also der spielt die ganze Zeit auf dieser Insel.
Nein, seine Frau ist doch einmal, zieht doch in die große Stadt noch, dann sieht man sie ganz kurz einmal. Ich sage ja, bis auf 1-2 kurze Szenen.
Ach so, okay.
Und es geht im Prinzip um eine Männerfreundschaft auf dieser Insel.
Ja.
Genau.
Und da waren halt auch jeder Charakter mit so viel Liebe geschrieben.
Ja.
Und es braucht halt auch nichts Großes, ne? Also wir haben halt ein kleines Szenario, was wir auch schon bei The Whale haben.
Ja.
Und da reicht auch alles, um was Großes zu erzählen. So, und im Westen nichts Neues. Kann man auch absolut nachvollziehen.
Ja,
tatsächlich. Aber ich würde es auch wieder hier, Everything, Everywhere, All at Once.
Lass uns doch erstmal alle durchgehen. Dann haben wir Elvis von Baz Luhrmann, den ich früher wirklich ganz toll fand. Strictly Ballroom, so seinen ersten großen Film, habe ich als Teenager, glaube ich, mal nachts im Fernsehen gesehen, zufällig, und war ziemlich beeindruckt von der Bildsprache, weil da geht es ums Tanzen. Und bei ihm ist es ja immer so krass, wenn es ums Tanzen geht, dann wirklich spricht der ganze Film durch den Tanz durch. Und bei Romeo und Julia, da war es halt die Sprache.
Genau so.
da war es die Sprache. Da funktioniert halt alles über diese Originalverse oder ja, die über die Sprache. Und dann war Moulin Rouge, wo es halt auch mit dem Tanzen und der Musik halt vor allem und bis dahin war ich noch voll drin. Was kam dann? Dann kam schon Australia.
Gatsby. Nee, große Australia Gatsby. Kam auch, großer Gatsby.
Australia fand ich noch ganz gut, ab der große Gatsby fand ich seine Filme ehrlich gesagt nicht mehr so gut. Große Gatsby ist mir so auf die Nerven gegangen, hab ich nicht ertragen, den Film, fand ich echt furchtbar.
Ja, am Ende gibt's dann halt auch irgendwie gefühlt immer so eine bombastische Bildgewalt bei ihm, aber auch eine große Wiederholung halt einfach dann halt.
Genau.
Und dann ist es dann halt ja auch irgendwie nichts Neues, wenn man so möchte. Und überrascht dann halt auch nicht mehr. So ging es mir. Aber bei Elvis mochte ich halt trotzdem diesen ganzen Ton, der angeschlagen worden ist. Also es war jetzt auch nicht nur, es waren schon sehr große Bilder, aber es waren trotzdem immer auch so ein bisschen immer alles Wiederholung. Aber
ich fand den jetzt auch nicht schlecht, ne? Ich fand den auch gut, schon allein, weil ich halt Elvis liebe über alles und auch schon immer. Deswegen, ja. Aber ich finde, dass es bessere, dass es andere Filme gibt, die den Oscar dieses Jahr mehr verdient hätten. Zum Beispiel Everything, Everywhere, All at Once, über den wir auch schon gesprochen haben. Über die Fablemans können wir noch nicht sprechen. Tar konnten wir auch noch nicht sehen. Top Gun Maverick hatten wir auch schon durch. Triangle of Sadness, über den haben wir noch wenig gesprochen. Das war ja für mich so mit die Überraschung letztes Jahr an Filmen, die ich gesehen habe, weil ich da auch schon wieder gar nichts wusste über den Film. Und dann fängt der Film an und ich denke so, hä? Ist das der richtige Film? Warum gucke ich da diesen Models zu? Was ist das? Und dann entwickelt er sich aber zu einem absurden, wahnsinnigen, tollen
Film.
Zu einer Konsumkritik eigentlich. Ja. Einer Gesellschafts- und Konsumkritik. Und das fand ich wahnsinnig toll und beeindruckend. Du fandst das letzte Drittel nicht so gut, ich fand's perfekt.
Ja. Da kann ich dir, wie gesagt, absolut beipflichten. Wie gesagt, der hatte auch einen ganz speziellen Ton und auch einen ganz guten Humor und war auch sehr clever geschrieben und das Ende.
Und Iris Berben
ist natürlich auch geil. Ich frage mich immer, wieso Leute angefragt werden. Ne? So, hey Iris Berben, ne, du bist hier die Größte, die wir haben, aber ich habe nur einen Satz für dich hier. Hast du Bock, nur diesen Satz die ganze Zeit zu sagen? Das muss man sich auch so erstmal sich trauen.
Und Iris Berben sagt, ja klar.
Ja, klar. So leicht habe ich noch nie Geld verdient.
Aber sie sagt ihn ja auf in sehr, sehr vielen verschiedenen Facetten. Das muss man ja auch mal können.
Ja, ja, es ist, im Grunde ist es ja nichts anderes als Vin Diesel als Groot, ne?
I am Groot.
Ja, ist ja am Ende. Da werden ja auch jede Stimmung mit einem Satz quasi. Ja. Ach, jetzt wissen wir, wo er es geklaut hat. Ha!
Ja, sag, und hattest du Women Talking, also auf Deutsch?
Nee, leider noch nicht.
Nee, ich auch noch nicht.
Noch nicht gesehen. Ja. Will ich aber auf jeden Fall noch gucken. Ja, schade, dass wir die Folge heute aufnehmen. Vielleicht guckt mir heute Nachmittag an. Ich habe irgendwie Bock, heute Nachmittag ins Kino zu gehen.
Okay.
Ich mag ja nachmittags ins Kino gehen.
So.
Und also eigentlich, es wird, glaube ich, ein sehr starkes Rennen, glaube ich.
Bei 10 Filmen ist das ja irgendwie logisch, oder?
Ja, aber es sind halt viele starke dabei, dass es halt mal spannend ist. So. Also bei vielen war es ja so, irgendwie, auch wenn man so die Gewinner vom letzten Jahr irgendwie sich anguckt, wer da irgendwie bester Film, da war es ja Coda, war ja auch überraschend.
Stimmt, das war überraschend.
Und da hätte man ja auch denken können, okay, wird es vielleicht Dune oder King Richard oder Licorice Pizza, den ich das ja eher gegönnt habe, weil ich die Geschichte auch viel besser fand. Aber,
also ich schwanke ehrlich gesagt zwischen Avatar und Top Gun.
es wäre wirklich absurd. Ich glaube.
Das wäre wirklich absurd.
Wenn Top Gun gewinnen würde, da würde, glaube ich, das Haus brennen.
Ich schwanke tatsächlich zwischen The Banshees of Inisherin und Triangle of Sadness. Weil das sind irgendwie die beiden Filme, die haben mich dafür da am meisten, die haben mich irgendwie am meisten gepackt und am meisten beeindruckt. Und wenn ich mich festlegen muss, dann gehe ich tatsächlich auf Banshees.
Okay. Ich, ich würde es, was sie vorhin schon angesprochen hat, Everything Everywhere, es gönnen oder auch hoffen, dass er es irgendwie gewinnt.
Mhm. Aber so lustig, ne, was der Film bei dir, was der für eine Reise hat bei dir, weil du warst im Kino und warst wirklich völlig enttäuscht und hast gesagt, das braucht man nicht gucken, ist unnötig. Wenn man die Musikvideos von den Typen kennt, da braucht man sich den Film nicht angucken. Es ist echt, natürlich hat mit deinem kaputten Handy auch zu tun und so, aber trotzdem sehr interessant.
Ja, ich bin auch überrascht, wie gesagt. Also das so, ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es aber im Westen nichts Neues macht. So. Weil es auch
krass,
einfach
ein
bisschen naheliegend ist. Und gefühlt immer so, ja, das hat ja auch am meisten bewegt, ne? Also wenn es halt darum geht.
Wie hieß nochmal der Film mit der Familie im
1917.
Keller?
1917.
Ach so. Nein.
Familie im Keller?
Ja, dieser asiatische Film. Mit der, wo die.
Ach so,
wo die,
Parasite.
Parasite. Das war doch auch so. Das war doch der letzte Film, der als ich will jetzt immer ausländischer Film, als internationaler Film und bester Film überhaupt. Und der hat doch dann bester Film gewonnen. Auch.
Ja. Also, ich würde, wenn ich mich festlegen würde, würde ich tatsächlich Everything Everywhere nehmen. Du nimmst Banshees of Inisherin. Inisherin. Und mal gucken, wer es wird. Das sehen wir alles am 13. März. Oder besser gesagt, dem 14. März morgens, deutscher Zeit.
Ja, genau. Ja, ich bin gespannt.
Ich auch.
Das war doch mal eine sehr ausführliche Diskussion über unser beider persönlicher Meinung zu den Oscar-Nominierungen 2023.
Ja. Und, ach ja, vielleicht könnte man noch einig sagen, bester Ton, entweder bestes Neues, Batman, Elvis, Top Gun, Avatar. Ich würde tatsächlich den The Batman geben. Wünsche ich ihn mir.
Ich wünsche es auch. Also das hätte er verdient.
Ja. Der war nämlich vom Sounding her übelst brutal, würde ich sagen.
Übelst brutal.
So, in diesem Sinne.
In diesem Sinne. Tschüss.
Das war Film.